Ja, ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen, mit welcher Einstellung du heute hier bist, was dich bewegt, was dich die ganze Woche bewegt hat, womit du beladen bist, mit Freude, mit Entspannung, mit einem tollen Ausflug irgendwohin oder mit Sorgen, sei es beruflich oder sonst irgendwelcher Natur. Mir geht's ganz komisch. Beruflich läuft nicht immer so, wie man sich denkt und erhofft. Man muss von Tag zu Tag die Maßnahmen der Landesregierung versuchen, irgendwie umzusetzen, dass überall alles klappt. In der Familie läuft nicht immer alles reibungslos, sodass man am Ende sitzt oder am Anfang des Sonntags, ja, ist es jetzt dran, überhaupt zu predigen? Und so war ich auch im Gebet und fragte: Herr, ist es denn dran? Kann ich denn überhaupt predigen? Wisst ihr was? Ich habe mir so erhofft, dass der Herr sagt: Johnny, ja, geh und predige mein Wort. Ich habe die Stimme nicht gehört. Ich wusste einfach für mich, es ist dran. Du sollst das Wort der Wahrheit weitergeben, auch wenn es einem schwerfällt. Wenn es einem schwerfällt, irgendwie auch mal auf die Knie zu gehen, auch wenn im Geiste, und zu beten. Ich weiß nicht, ob es euch so mal ging, dass man da steht und sagt: Eigentlich sollte ich mit dem Herrn mal ein Wörtchen sprechen, reden, aber mir ist gerade nicht danach. Und ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt: Ich habe keine Lust zu beten. Kennt ihr das? Nein? Einer meiner Lieblingslieder. Nicht, weil ich keine Lust habe zu beten, sondern da geht es darum, dass man einfach sich Zeit nehmen soll, mit dem Herrn einfach so zu sprechen. Sagen: Papa, weißt du, mir geht es gerade so richtig dreckig. Papa, hilf mir, und so weiter. Und das ist von Albert Freiglaub. Vielleicht findet Kai das auf YouTube und kann man vielleicht am Ende mal abspielen, wenn es möglich ist. Ich habe keine Lust zu beten. Vielleicht am Ende. Ja, ich versuche in den nächsten 20 Minuten ein Thema von 3 Stunden zu komprimieren und euch einmal kurz die Grundrisse der Pneumatologie nahezulegen. Das ist nämlich das nächste dogmatische Thema in meiner Reihenfolge. Und die Frage vielleicht bei einem oder anderen: Warum jetzt gerade Pneumatologie? Das kennt man vielleicht eher aus dem Krankenhaus, ne? Lungenerkrankung, das passt jetzt ganz gut zu Covid-19. Pneumatologie behandelt etwas anderes. Wir haben uns einmal mit der Theologie beschäftigt, mit Gott, und mit der Christologie, mit Jesus Christus. Und Pneumatologie ist ein Fach, ein Thema, das die dritte Person der Gottheit behandelt, den Heiligen Geist. Und wir Christen, so meine Meinung, müssen uns mit dem Heiligen Geist mehr und mehr beschäftigen. Und es ist nicht einfach. Es gibt Gemeinden, die von dem Pferd einmal links und rechts fallen. Da eine gewisse Mitte zu finden, ist nicht einfach. Aber heute gilt, ich stelle keinen Anspruch auf Vollständigkeit des Themas. Ich möchte euch einfach nur ein paar Ansätze liefern und euch wie immer schon animieren, um Selbststudium da durchzuführen. Zu gucken, was sagt die Bibel über den Heiligen Geist, über den wir oft sprechen, singen und uns dem Heiligen Geist anbefehlen und so weiter. Die Person Gottes, die uns auch neutestamentlich, ja, seit der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus begleitet, versprochen wurde und so weiter. Ich muss mir ab und zu ein bisschen kurz zusammenraffen und hier gucken, wie ich dann die Punkte durchkriege, damit ich pünktlich Schluss mache. Ja, es ist wichtig, sich mit dem Heiligen Geist zu beschäftigen, und zwar, weil der Mangel des Wissens über den Heiligen Geist uns zu negativen Stufen, zu negativen Erfahrungen führen kann. Das sieht man in vielen Gemeinden, das sieht man überall. Sehr selten findet man Gemeinden, die wirklich die ganz richtige Lehre leben oder vertreten. Es sind vielleicht kleine Nuancen, die vielleicht nicht so ganz richtig sind, aber im Großen und Ganzen gibt es kaum Gemeinden, die wirklich sagen, so, das und das ist richtig. Zum einen wäre ein Fehler, dass wir unser Verstand überschätzen. Ja, wir sagen, wir wissen sehr viel über den Heiligen Geist. Wir beten ja in der Kraft des Heiligen Geistes, Vater, durch Jesus Christus. Und wir sagen dann, ja, da brauchen wir uns nicht mit dem Heiligen Geist zu beschäftigen. Das ist nicht notwendig. Es ist die Überschätzung und man weiß sehr wenig dann über den Heiligen Geist. Sehr wenig darüber, was sagt denn die Bibel, das Wort Gottes darüber. Das zweite wäre das unnüchterne seelische Wesen. Zu sagen, der Geist Gottes hat zu mir gesprochen, kennt ihr das? Ja. Man differenziert da nicht, ob es die eigenen Gefühle waren oder hat wirklich der Geist Gottes da zu mir gesprochen. Ich habe am Anfang gesagt, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass der Geist Gott zu mir spricht und sagt, so Johnny, das ist jetzt nicht dran, bleib dran und der soll für dich mal predigen. Viele seelische Christen, davon spricht Paulus im Korintherbrief, sind dazu geneigt, das zu sagen, und der Geist Gottes sprach zu mir und ich muss jetzt das und das tun. Gott sprach zu mir und sagte mir, ich bin da und dafür bestimmt. Vorsicht, immer vorsichtig, wenn man meint, der Geist Gottes hat zu einem gesprochen. Klar, der Geist Gottes spricht zu 100% zu einem. Aber da müssen aber bestimmte Sachen stimmen. Ja, da muss die Beziehung stimmen und dann hört man auch und kann differenzieren, ist das wirklich Geist Gottes oder nicht. Und das Dritte, dass man irgendwie einen Ersatz des Heiligen Geistes sucht und auch findet. In dem Spiritismus, in der Dämonie. Und das ist auch sehr vielfältig in verschiedensten Kirchen vertreten heutzutage. Angefangen mit der katholischen Kirche in bestimmten Bereichen, evangelische Kirche, der koptischen Kirche und so weiter. Nicht die ganzen Kirchen sind davon betroffen, aber bestimmte Bereiche dieser großen Organisation. Fest steht, wir können kein geistliches, kein heiliges Leben als Christen ohne der Kenntnis des Heiligen Geistes führen. Wir müssen wissen, wer er ist, dieser Heilige Geist, und wir müssen wissen, was er tut. Aber auch da bitte Vorsicht. Nicht das Wissen entscheidet darüber, ob der Heilige Geist irgendwie ist, sondern unsere persönliche Begegnung mit dem Heiligen Geist und die Erfüllung mit ihm. Ja, und oft weiß man nicht, oder merkt man nicht, dass man vom Heiligen Geist geleitet ist. Man merkt das oder sieht es an den Früchten. Jesus sagte auch, an den Früchten werdet ihr erkennen. Warum? Weil sie der Leitung des Heiligen Geistes folgen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen uns also mit der Lehre des Heiligen Geistes beschäftigen und viele meinen in den Gemeinden, es ist unwichtig, warum? Weil wir dann die Ehre des Herrn Jesus Christus ein wenig beiseite legen, wenn wir uns zu sehr mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Dem will ich entgegenwirken mit einer Bibelstelle und zwar, schlag mal mit mir auf, Johannes 16, Vers 14. Das ist quasi so einer der Schlüsselverse über die Pneumatologie. Johannes 16, Vers 14. Da sagt Jesus selbst, derselbe wird mich verherrlichen, denn von dem Meinigen wird er es nehmen und euch verkündigen. Derselbe wird mich verherrlichen, denn von dem Meinigen wird er es nehmen und euch verkündigen. Johannes 16, Vers 14. Der Heilige Geist bringt uns immer wieder auf den Boden der Nüchternheit. Und es ist ein Geist, der unseren Herrn verherrlicht, der Jesus immer in den Vordergrund stellt und ihn groß macht. Und Friedrich Vogel hat mal gesagt, das habe ich mir notiert und daraus sind auch viele Notizen aus meiner Predigt. Er sagte mal, die biblische Nüchternheit ist Trunkenheit von dem Heiligen Geist. Die biblische Nüchternheit ist Trunkenheit von dem Heiligen Geist. Ich möchte auf einige Aspekte der Dogmatik heute eingehen und wie ich schon gesagt habe, euch ein bisschen sensibel dafür zu machen. Wer der Heilige Geist ist, was macht er mit mir? So ganz kurz zu den Anfängen. Pneuma aus dem Griechischen bedeutet Hauch oder Atem, Lüftchen. Und damit ist das Unsichtbare, das nicht sehbare Geist Gottes gemeint und definiert. Und schon sehr früh in der Kirchengeschichte brannte einfach diese Frage, wie soll man damit umgehen? Ist jetzt denn der Geist Gottes eine Person oder ist das vielleicht einfach nur eine Kraft? Ist er göttlich oder ist er doch Gott? Und zwischen 120 und 135 nach Christus, da hat man sich dazu entschlossen, nach vielen Debatten, Diskussionen zu sagen, in dem ersten Glaubensbekenntnis zu sagen, der Heilige Geist ist Gott. Ja, und da finden wir den Satz aus diesem ersten Glaubensbekenntnis, ich glaube an den Heiligen Geist, da kommt es her. Viele Jahre nachher, als sich die Kirche so mehr und mehr gebildet hat, hat man sich die Frage gestellt und noch mehr darüber debattiert, ist denn der Heilige Geist wirklich die Person an sich, ist er Gott oder ist es lediglich eine Kraft, die in den Gläubigen wirkt? Und im Jahre 381 hat man in Konstantinopel das erste Konzil einberufen und hat man diese Frage zentral gestellt, ist das denn eine Gottheit oder ist das nur göttliche Kraft, die in den Gläubigen wirkt? Und die alte Kirche damals, es gab ja noch nicht die katholische Kirche, muss man ganz klar sagen. Übrigens, wir wollen mit der Jugend auch so die Kirchengeschichte in diese Richtung ein bisschen uns anschauen, was bedeutet oder was hat die Kirche für eine Entwicklung genommen und so weiter. Das werden wir nochmal mit den Jugendlichen betrachten. Und da hat die alte Kirche eine richtige Richtung schon eingeschlagen und gesagt, der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist Gott. Und wenn wir an dieser Stelle jetzt falsche Annahmen machen würden und sagen würden, der Heilige Geist ist keine Person, werden viele Bibelstellen für uns keinen Sinn ergeben. Und das möchte ich euch gleich zeigen. Ich möchte anhand einigen Bibelstellen und einiger Ereignisse zeigen, dass der Heilige Geist tatsächlich Person ist. Denn das ist ganz wichtig zu betrachten, weil alles andere darauf aufbaut. Der Heilige Geist ist seine Persönlichkeit und dieser Satz ist in der deutschen Theologie sehr verkannt. Man möchte nicht den Heiligen Geist als Person sehen, denn sie wirkt unsichtbar. Mit Gott und Vater haben wir uns irgendwie arrangiert, das geht ja. Jesus Christus war leibhaftig auf der Erde, aber der Heilige Geist, den kann man ja nicht fassen. Das ist irgendwie so ganz komisch und dieser Satz ist sehr verkannt bei vielen Theologen. Noch ein Satz von Bruder Vogel, er sagte mal, wenn man den Herrn Jesus kennt und liebt, dann wird man auch seine Persönlichkeit, also die Persönlichkeit des Heiligen Geistes anerkennen und diese als solches wahrnehmen. Also, erstens, bei dem Heiligen Geist sehen wir seine Tätigkeit. Er wird tätig. Es ist nicht nur eine Kraft oder eine Sache, sondern eine Person, weil nur eine Person kann tätig werden, Taten vollbringen, etwas tun. Und zwar lesen wir in Johannes 14, Vers 26, wer mitschreiben möchte, Johannes Evangelium 14, Vers 26 und ein Kapitel weiter, 15, 26, ganz leicht zu merken, Johannes 14, 26, Johannes 15, 26, dass der Heilige Geist lehrt, erinnert und bezeugen kann. Das kann eine Person. So sehen wir ganz klar in diesen Bibelstellen, dass der Heilige Geist lehren kann, erinnern kann und bezeugen kann. Johannes 16, Vers 13 heißt es, dass er uns in alle Wahrheit leitet. Also der Heilige Geist, der redet, er leitet, er bezeugt, er lehrt, er erinnert uns. Und er beruft uns zum Dienst und befähigt uns auch, diesen Dienst auszuführen. In Apostelgeschichte 8, Vers 29, ich werde einige Bibelstellen einfach in den Raum werfen und diese nicht zitieren. Schlagen Sie bitte dann später nochmal auf. Apostelgeschichte 8, Vers 29. Da wird Philippus zum Dienst berufen. Der Heilige Geist macht sich auf und beruft diesen Philippus zum Dienst. Apostelgeschichte 13, Verse 2 und 3. Da spricht der Heilige Geist, dass Brüder Paulus und Barnabas aussondern sollen und diese zum Dienst, besonders zum Dienst, schicken. Römer 8, das ist auch eine meiner Lieblingsbibelstellen in Bezug auf Gebet und den Heiligen Geist. Römer 8, Vers 26, da geht es darum, dass Gott uns im Gebet vertritt. Wenn wir nicht können und vielleicht nicht imstande sind, in diesem Moment zu beten, dann haben wir den Heiligen Geist, der uns im Gebet vertritt. Wenn uns irgendwelche Ereignisse die Sprache verschlagen, dann ist er da und weiß, was bei uns auf dem Herzen liegt. Er weiß, was uns bewegt, er weiß, was dich bewegt und er vertritt uns im Gebet. Das kann keine Kraft tun, das muss eine Person sein, eine Persönlichkeit, ein Vertreter, ein Stellvertreter. Das ist der Heilige Geist. Zweitens, der Heilige Geist besitzt alle Merkmale einer Persönlichkeit, und zwar die Sprache. Das kann keine Kraft. Das Wissen, das Gefühl und das Wollen. All das hat der Heilige Geist genau wie du und ich. Auch wir haben eine Sprache, das Wissen mehr oder weniger, Gefühle viel zu viel und das Wollen und manchmal das Falsche. Zusätzlich hat der Heilige Geist oder Gott durch den Heiligen Geist uns sein Wort gegeben, die Bibel. Ja, Gott gab Jesus Christus als Erlöser und durch den Heiligen Geist ist uns das Wort Gottes teilhaftig geworden. Ja, durch den Heiligen Geist getrieben, redeten Menschen von Gott gesandt. Kennt die Bibelstelle. 1. Korinther 12, Vers 11. 1. Korinther 12, Vers 11. Da geht es darum, dass der Heilige Geist etwas will. Ja, dieser aber wirkt ein derselbe Geist, der einem jedem persönlich zuteilt, wie er will. Ja, der Heilige Geist macht das, wie er will. Er teilt die Aufgaben, teilt die Gaben in der Gemeinde, so wie es für ihn, für richtig ist, wie er es möchte. Er gibt nicht die Gabe des Singens oder des Instrumentenbeherrschens oder des Predigens oder in der Küche Wirtschaftens allen gleich. Nein, er sucht sich Menschen nach Begabungen und begabt sie noch mehr und gibt ihnen, teilt ihnen aus. Der Heilige Geist weiß, 1. Korinther 2, Vers 10, er erforscht alles, auch die Tiefe der Gottheit, ja, das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist hat Gefühle. Also mehr voraus als wir Menschen, wir haben zwar Gefühle, aber diese setzen wir meistens falsch ein, aber der Heilige Geist hat Gefühle. Könnt ihr vielleicht an die Geschichte mit Ananias und Sapphira erinnern? Die zwei liebevollen Leute, die ja, den Heiligen Geist belogen haben und ein bisschen von dem Geld entwendet haben. Und Petrus spricht zu Ananias in Apostelgeschichte 5, Vers 3. Warum, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, den Heiligen Geist zu belügen und von dem Erlös des Guten etwas zu entwenden? Warum hast du den Heiligen Geist belogen? Seine Gefühle verletzt, ihm Schmerzen angetan und so weiter. Apostelgeschichte 7, Vers 51. Ihr halsstarrigen und unbeschnittenen Herzen und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geiste, wie eure Väter, also auch ihr. Dies Widerstreben, auch Gefühle verletzend. Und Epheser 4, 30, eine recht bekannte Stelle, Epheser 4, Vers 30, und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit welchem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Man kann also den Heiligen Geist schmähen, man kann entrüsten, erbittern, man kann sogar gegen den Heiligen Geist lästern. Matthäus 12, 31, aber das ist ein extra Thema, zu dem ich heute nicht kommen werde, weil es die Zeit nicht ausreichen wird. Ganz deutlich wird das im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 19, wo es geschrieben steht, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes und so weiter. Ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, über diesen Bibelvers, wie den erklären, warum aus diesem Bibelvers oder gerade aus diesem Vers ganz deutlich wird, dass der Heilige Geist eine Person ist. Ich komme aus der Grundschule. Und da beschäftigen sich die Grundschüler, ich hoffe alle, mit den Fällen in der deutschen Sprache. Wie viele gibt es? Wer weiß das? Vier, ne? Gut. Die erste Prüfung bestand, die vier Fälle. Und dieser Satz steht hier im Genitiv. Weiß jemand, was das für ein Fall ist? Es ist ein besitzanzeigender Fall. Soweit, so gut, ne? Genitiv, ein besitzanzeigender Fall. Das bedeutet, dass der Geist die Kraft besitzt oder hat. Okay? Der Geist besitzt die Kraft oder sie hat. Wenn der Geist die Kraft besitzt oder diese hat, kann er nicht die Kraft selbst sein, denn er besitzt sie. Okay? Das lernen wir hier aus der Grammatik raus. Wenn ich zum Beispiel sage, in der Wohnung des Nachbars, dann ist jedem klar, dass die Wohnung den Nachbarn gehört und der Nachbar natürlich nicht selbst die Wohnung ist. Ist, glaube ich, uns allen klar. Und genau so ist das mit dem Heiligen Geist. Er ist nicht die Kraft, sondern hat die Kraft. Und das bezeugt die Bibel an sehr vielen Stellen. dass der Heilige Geist eine Person ist. Und wenn wir das heute behalten haben, dann haben wir wirklich das meiste und das Wichtigste gelernt. Der Heilige Geist ist eine Person und diese Person wirkt in uns und es ist ein Teil der Gottheit, des dreieinigen Gottes, der uns jetzt neutestamentlich gesehen leitet. Ich möchte ganz kurz auf die Symbole eingehen, und zwar auf 7 Symbole, die dem Heiligen Geist zugeordnet werden, meistens im Neuen Testament, aber sehr oft auch im Alten Testament, denn diese widersprechen sich nicht, sondern mehr wirken ergänzend aufeinander. Das erste ist der Wind. Kennen wir als Pneuma in griechischer Sprache. Und das bedeutet nichts anderes als Hauch oder Atem, Wind, auch Geist. Und im Hebräischen heißt das Ruach, Odem, Hauch, Ruach. In dem Tanach kommt das Wort so um die 400 Mal vor und meint oft den Wind, ja, oder wie gesagt Hauch und Atem, mit der Zufügung von dem Wort Hakodesh. Wird dann der Geist Gottes oder der Heilige Geist, Kadesh, Kadosh meint heilig, wird dann der Heilige Geist oder Gottes Geist mit gemeint. Und Ruach, und das war sehr interessant, als ich mich damit beschäftigt habe, Ruach steht in hebräischer Sprache in weiblicher Form. Das heißt, die Geistin, nicht der Geist. Ja, erst in der deutschen Sprache bzw. in der griechischen wird das vermännlicht. Und hier sehen wir einfach in dem Wind, das Sinnbild des Windes zeigt uns die Stärke, Unsichtbarkeit, das unerwartete oder oft unerwartete Handeln des Heiligen Geistes. Und ihr wisst, was Winde so alles einrichten können. Die können Bäume entwurzeln, Tomaten kaputt machen. Meine sind umgefegt, war nicht schön, nein. Aber der Heilige Geist ist anders. Er zeigt seine Kraft wie Wind, zeigt uns die Wirkung, und zwar die Wirkung von oben. Ja, wir erwarten die Winde immer von oben, die auf uns drauf kommen. Und das ist auch bei dem Heiligen Geist so. Seine Wirkung kommt stets immer von oben, von Gott geführt. Das Wirken des Heiligen Geistes hat nie etwas mit einer Organisation, sondern mit einem Organismus zu tun, etwas Lebendigem. Und das starke Wirken des Heiligen Geistes als Wind sehen wir an sehr vielen Stellen der Heiligen Schrift. Ich möchte nur einige euch jetzt weitergeben, zum Beispiel Ezekiel 37, Geist in den Winden, oder Ezekiel 8,3, der Geist, der hinwegnimmt, Ezekiel 11, also da sehen wir sehr oft diesen Vergleich Wind und Geist Gottes, oder auch Apostelgeschichte 2, 1 bis 2, das müsste uns bekannter sein, als der Geist im Brausen des Windes auf die Gemeinde, auf die erste Gemeinde kam und sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Dazu kommen wir noch. Das zweite Symbol, das Feuer. Das Feuer in der Apostelgeschichte wiederum 2, Vers 3, der Wind kommt, das Feuer. Das Feuer weist auf eine reinigende Wirkung des Heiligen Geistes und der Heilige Geist möchte in uns alle Unreinigkeiten, alles, was schlecht ist, ausbrennen, beseitigen. Uns heilig machen für den Dienst, für den Vater. Matthäus 3, Vers 11, sagte Johannes der Täufer, nach mir wird einer kommen, der mit Feuer taufen wird, mit dem Heiligen Geist. Und wir sehen, dass der Wind und das Feuer, die gehören irgendwie zusammen. Wenn wir die neu gegründete Gemeinde in Apostelgeschichte 2 sehen, da kam der Wind, das Feuer war oder Feuerflammen waren bei den Jüngern oder bei fast 500 Leuten zu sehen. Die Sachen gehören zusammen. Drittes Symbol, Wasser. Der Geist Gottes wird ausgegossen. Ja, und das Wasser hat eine erquickende und stärkende Wirkung auf den Menschen und der Heilige Geist wird oft auch mit dem Wasser verglichen. Jesaja 44, Vers 3. Er gibt eine fruchtbare Wirkung und da, wo Wasser fällt, da wird auch was wachsen. Wo das Wasser fehlt, da wird nichts wachsen. Und wie wichtig das Wasser ist, wissen die Juden, glaube ich, noch mehr als wir. Wenn man merkt, dass oder weiß, dass in der Wüste oder in der Gegend von Israel das Wasser nur 50 Milliliter im Jahr als Niederschlag Quadratmeter fällt, da weiß man, wie wenig das ist. Bei uns fallen manchmal bis zu wie viel? 40 Milliliter pro Stunde. Und da genauso viel im Jahr. Ich weiß, auch bei uns in Deutschland wird das Wasser langsam knapp. Die ersten Meldungen waren schon zu hören. Die Juden sagen zudem, wenn sie Wasser reichen oder Wasser trinken, Lehaim dazu. Das bedeutet zum Leben. Und eine interessante Geschichte gibt es im Neuen Testament zum Fest Sukkot. Als Jesus den Menschen zurief, wen es dürstet, der komme zu mir. Diese Anspielung auf Wasser, ich gebe euch lebendiges Wasser, ich gebe euch lebendig machenden Geist. Schaut euch bitte das in der Bibel irgendwo in Johannes Evangelium. Das vierte Symbol, Öl. Das Neue Testament redet oft von der Salbung mit dem Heiligen Geist und das wird auch oft in den Gemeinden falsch gedeutet. Was bedeutet die Salbung mit dem Heiligen Geist? Im Alten Testament kommt eine ausführliche Begegnung oder Begebenheit, womit Öl gesalbt wird, in 3. Buch Mose Kapitel 8. 3. Buch Mose Kapitel 8 ist so ziemlich die Mitte der Tora. So der Mittelpunkt des Gesetzes, das die Juden bekommen hat. Und das hat schon eine gewisse Brisanz, wenn wir überlegen, dass für Gott es wichtig ist, die Salbung in den Mittelpunkt zu stellen. Und zwar nach den ganzen Opferungen, die dann in 3. Buch Mose verzeichnet sind. Bitte überprüft zu Hause folgende Bibelstellen und staunt zu Hause über Jesaja 61, Vers 1. Mitschreiben möchte, Jesaja 61, Vers 1 und Lukas 4, Vers 18. Jesaja 61, 1 und Lukas 4, Vers 18. Apostelgeschichte 10, Vers 38, da lesen wir darüber, dass auch Jesus mit dem Heiligen Geist gesalbt wurde. Gott befestigt und salbt uns, 2. Korinther 1, 21 bis 22. Und manchmal spricht man davon, dass die Lippen der Prediger mit dem Geist Gottes gesalbt werden, damit sie das Wort richtig und in richtiger Art und Weise predigen. Gesalbt heißt für uns, vollständig mit dem Geist Gottes erfüllt zu sein. Vollständig mit dem Geist Gottes erfüllt zu sein. Das bedeutet nicht, dass man dann die Gabe der Zungenrede hat. Das ist vielleicht ein Zusatz dafür, bei einem oder anderen. Aber wichtig ist, dass wir mit dem Geist Gottes erfüllt sind und ihm, dem Herrn, nachfolgen. 3. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 17, ist auch ein sehr, sehr interessanter Sinnbild und Begebenheit, wo das Öl bei dem Schuldopfer dargebracht wird und wie derjenige, der Schuldopfer bringt, dann auch zusätzlich gesalbt wird. Und was mit dem Öl passiert, lest mal euch zu Hause durch. Mal ernsthafte Frage, wie lange habe ich? Bin gerade bei der Hälfte angelangt. Circa. Komprimiert. Das fünfte Symbol, Siegel. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Epheser 1, Vers 13. Auch einer meiner Lieblingsstellen. Epheser sowieso ein krasses Buch. Ich empfehle es euch wirklich mal, Epheser euch anzutun. Epheser ist Wahnsinn. Epheser 4, 30. Wir sind versiegelt auf den Tag der Erlösung. Versiegelung in Gottes Gedanken oder Gottes Denken ist etwas Wichtiges. Das kommt nicht so oft in der Bibel. Im Alten Testament kommt das auch nicht so oft vor in Bezug darauf, dass die Siegel nicht gebrochen werden dürfen. Einmal bei Esther und einmal in Jeremia 32, 9 bis 10, wo es um Kaufen und Versiegeln geht, ist es ein Vergleich darauf, dass wenn Gott sagt, dass etwas versiegelt ist, dass keiner sich daran traut, diese Siegel zu brechen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Nicht mit irgendwelchem Wachs und Stempel von irgendwelchen Kaiser oder Rechtsanwalten oder sonst irgendjemanden. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir sind versiegelt auf den Tag unserer Erlösung. Und das ist Klammer zu, wissen. Der Siegel ist das Zeichen des Eigentums Gottes. Gott sagt damit, du bist mein. Der Siegel bedeutet Heilsgewissheit und die Heilssicherheit. Wir gehören Gott und zwar für immer. Punkt 6, Pfand. Der Heilige Geist der Verheißung. Welcher ist das Pfand? Der Pfand ist die Garantie im Voraus. Epheser 1, Vers 14. Ja, welcher das Pfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Immer wieder Epheser. Und der 7. Punkt, die Taube. Dieses Sinnbild kommt nur einmal in der Bibel vor, und zwar als Jesus getauft wird und der Heilige Geist in Form einer Taube auf Jesus kommt, ein Sinnbild der Sanftmut, der Reinheit, des Friedens, der Liebe, des Trostes. Wir können sagen, klar, das könnte auch die Taube gewesen sein bei der Arche, weiß ich nicht. Aber hier ist ganz klar, dass der Heilige Geist Jesus erfüllt und auf Jesus kommt. Und da sehen wir auch nochmal diese Dreieinigkeit, dass Gott sich einig ist. Gott Vater, Gott Sohn, der Heilige Geist, alle an einem Werk. Somit bin ich bei meinem nächsten Punkt, Pneumatologie, sein Werk. Geist Gottes und sein Werk. Das Werk des Heiligen Geistes erstreckt sich über alle Heilszeiten, über die ganze Bibel, die ganze Menschheitsgeschichte, angefangen mit der Schöpfung, an der er als einer der drei Personen mittätig war, beteiligt gewesen ist. Und zwar hat Gott die Welt durch was erschaffen? Durch das Wort. Ja? Wenn euch 1. Johannes mal in den Sinn ruft, Johannes Kapitel 1, was ist das Wort? Und das Wort war Gott. Gott schafft die Welt durch Jesus Christus, durch seinen Sohn. Wer ist noch beteiligt? 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 bis 3, die wichtigsten Stellen der Bibel, weil ohne diesen Stellen würde die ganze Bibel keinen Sinn machen. Der Geist Gottes schwebte brütend über die Tiefe der Wasser, so sinngemäß. Ja? Ruach Elohim, der Geist Gottes, ja, Ruach HaKadosh, schwebte brütend, also lebend, spendend, lebend machend über die Tiefen der Schöpfung. Der Heilige Geist wirkte im Alten Testament punktuell. Nicht so wie jetzt hier im neutestamentlichen, gemeindlichen Leben, sondern punktuell bei bestimmten Personen und von Gott für bestimmte Aufgaben wurden Menschen befähigt. Ich habe jetzt ungefähr 30 Bibelstellen, die ich euch vorlesen würde. Ich mache noch ein paar Stichproben oder Stichpunkte. Und zwar sehen wir einmal bei Josef, ja, wo Pharao sagt, können wir einen Mann aussuchen für die und die Aufgabe? Wer passt besser? Josef passt besser. Auf ihn ruht der Geist Gottes. Ja, Gott hat Josef mit seinem Geist erfüllt. Oder Josua, 4. Mose 27, 18. Nimm Josua, den Sohn Nuns, zu dir, ein Mann, in welchem der Geist ist. Und damit ist der Geist Gottes gemeint. Denn Gideon rüstete der Geist des Herrn aus, Richter 6, 34. Die Geschichte mit Saul kennen auch sehr viele. Da beginnt der Propheten, die Weissagen, und plötzlich ist Saul mit von der Partie und weissagt auch. Und viele sagen, oh, ist der Saul auch unter den Propheten? Finden wir so den Satz mehrmals, dem 1. Samuel. Und da steht ganz klar, der Geist Gottes kam über ihn. Aber der Geist des Herrn wich von Saul, finden wir auch in 1. Samuel 16, 14. Ein paar Kapitel später, und das ist auch sehr interessant zu sehen, kommt der Geist Gottes wieder auf Saul, als er schon längst gegen David gekämpft hat, gegen David sich aufgebäumt hat, kommt der Geist Gottes über den Saul und er weissagt. David betet in Psalm 51, Vers 13, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Er weiß um seine Schuld, weiß um seine Sünden und weiß, was es heißt, getrennt von Gott zu leben. Er möchte nicht von dem Geist Gottes getrennt zu sein. Der Heilige Geist konnte also im Alten Testament gegeben werden, aber auch genommen werden. Aber, und das ist auch äußerst interessant, im Alten Testament ergreift der Heilige Geist auch manchmal Besitz von Ungläubigen, von Feinden, sogar von Feinden Besitz, wie zum Beispiel 4. Buch Mose 24, 2, Bileam. Und Bileam hob seine Augen auf und sah Israel, wie es nach seinen Stämmen lagerte, und der Geist Gottes kam auf ihn. Freund und Feind müssen zu Gottes Ehre und zur Ausführung seines Planes bereitstehen, und der Heilige Geist wirkt, wie er will. Auch in den Evangelien wirkt der Heilige Geist ab dem Zeitpunkt der Apostelgeschichte 2 beginnt so das eigentliche Neue Testament. Aber in Evangelien wirkt der Heilige Geist auf unterschiedliche Art und Weise. So zum Beispiel die Zeugung von Sohn Gottes geschah durch den Heiligen Geist. Unerklärlich für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben und erklären. Und sehr viele Atheisten, die sind gerade so bei diesem Thema, ja, letztens, das war glaube ich am Donnerstag, hatte ich ein Gespräch mit dem Hausmeister, sind die besten Gespräche, Hausmeister, Sozialarbeiter. Ja, Johann, erklär mir, wie kann denn eine Frau von einem Heiligen Geist schwanger werden? Weiß ich nicht, habe ich ihm gesagt. Und das kann ich keinem erklären. Es ist ein Wunder. Und deswegen heißt es Glaube. Durch den Heiligen Geist. Elisabeth war mit dem Heiligen Geist erfüllt, als sie Maria sah und wusste, hey, sie ist schwanger mit Jesus. Zacharias war mit Heiligen Geist erfüllt und weissagte. Simeon, ein Gerechter, empfing den Heiligen Geist und weissagte. Und in dieser Zeit der Evangelien, das ist ja quasi so eine Übergangszeit aus dem Alten Testament in das Neue Testament, wurden auch da die Personen punktuell ausgewählt und wurden erfüllt für einen bestimmten Zweck, für einen bestimmten Moment oder bestimmte Zeit, und dann war der Geist nicht mehr auf diesen Personen. Und alle Personen, die weissagten, waren vom Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist erfüllt. Alle Propheten, steht in Matthäus 11, Vers 13, alle Propheten des Alten Testaments hatten bis auf Johannes, dem Täufer, das war quasi so der letzte Prophet dieser Ordnung des Alten Testaments, waren mit dem Heiligen Geist dann für bestimmte Aufgaben erfüllt. Der Heilige Geist und die neue Zeit. Ich spute mich. Gottes Heilsplan lässt sich wie folgt beschreiben. Es gab die Heilszeit des Vaters, ja, das Alte Testament, wir können sagen, Gott für uns. Gott, der Vater, hat gehandelt. Er war bereit zu segnen, bereit zu helfen, mit dem Volk zu gehen, Volk wachsen zu lassen. Wir merken das an Abraham. Er wohnt wegen seiner Größe, seiner Allmacht nicht unter den sündigen Menschen, sondern lässt sich dann später ein Zelt bauen, abgesondert von allem und nur ein kleiner, bestimmter Bereich, der heilig dafür gemacht wurde, da lebte oder war Gott auf den Flügel der Cherubims. Jesaja 64, Vers 1 bis 4 würde ich gerne lesen, aber das macht ihr bitte zu Hause. Jesaja 64, 1 bis 4, wo es darum geht, dass die Heilszeit des Heiligen Geistes beginnen wird. Ja, da ist mehr so die Weihnachtszeit sogar vorgeschartet. Das Zweite, es kam die Heilszeit des Sohnes, die Zeit der Evangelien. Da können wir sagen, Gott mit uns. Ja, Immanuel bedeutet Gott mit uns. Vater, Gott für uns. Der Sohn Gottes, Immanuel, Gott mit uns. Ja, Gott, der Vater, offenbart seine Liebe durch Jesus Christus, der ganzen Menschheit, den allen verlorenen Menschen, und sagt, ihr habt die Möglichkeit, euch zu erretten, erlösen zu lassen. Jesus kommt als Menschenkind auf die Erde, vollbringt das Erlösungswerk auf Golgatha, stirbt, aufersteht, kehrt zurück zu seinem Vater, und dann kommt der Moment, wo der Heilige Geist hier auf die Erde kommt, und das ist die Heilszeit des Heiligen Geistes. Von Pfingsten bis zur Entrückung. Gott in uns. Gott für uns, Gott mit uns, als Jesus leibhaftig hier lebte, und der Heilige Geist, Gott in uns. Er verändert uns nicht mit äußerem Anstrich, wir werden nicht schöner und hübscher. Er verändert uns von innen. Gott in uns. Er möchte, dass wir uns von innen verändern. wie wir mit Mitmenschen umgehen, wie wir miteinander sprechen. Der Heilige Geist überführt die Welt, Johannes 16, Vers 8 bis 11, von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Eine ganz wichtige, zentrale Stelle überhaupt ist der Johannesbrief, einer der zentralsten Briefe, was den Heiligen Geist angeht. Da kann man sehr viel über Pneumatologie lernen. Der Heilige Geist schenkt alles, was Christus für uns vollbracht hat, die Errettung, Heiligung, Bodenständigkeit und alles andere mehr. Kolosser 1,27, schreibt euch auf, Christus in uns, Kolosser 1,27. Und zum Schluss noch, Johannes 16, Vers 8 bis 11, was ich gerade gesagt habe, das lese ich einmal vor. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überzeugen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr seht, von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Mensch muss sich bewusst sein, bewusst werden, überzeugt davor werden, dass er Jesus annimmt. Wir müssen den Menschen klar machen, dass sie in einem sündigen Zustand sich befinden. Der Heilige Geist macht das. Der Heilige Geist überführt die Welt von der Sünde. Er überführt die Welt von der Sünde und zeigt ihnen, dass sie die Erlösung brauchen. Er überführt die Welt von Gerechtigkeit und zwar zeigt er der Welt, dass Jesus als Gerechter gestorben ist. Und dass wer nicht an Jesus Christus glaubt, wird aufgrund seines Unglaubens, nicht aufgrund seiner Sünde und Sünden, sondern aufgrund seines Unglaubens unter den Zorn Gottes geraten. Und das ist so die schwerste Sünde überhaupt, nicht zu glauben. Und er überführt die Menschen vom Gericht. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet und wir haben eigentlich mit einem kopflosen Feind zu tun, der sich noch windet und vieles auch anrichten kann und auch anrichtet, aber Satan ist gerichtet. Satan ist gerichtet, er hat keine Macht mehr über uns. Er kann uns schaden, kann uns schlechtes Gewissen mal machen, kann uns schlechte Laune bereiten, sodass wir auch nicht mehr beten wollen und können, aber er kann uns nicht mehr von der Liebe Gottes trennen. Ein paar Gedanken noch, mit denen ihr euch bitte zu Hause beschäftigt, der Heilige Geist und die Gnade. Wäre zum Beispiel ein Thema, aber das werde ich irgendwann mal vielleicht anreißen, der Heilige Geist und die Gemeinde, Ekklesiologie, die Lästerung des Heiligen Geistes, Eschatologie, das werde ich mit euch später irgendwann besprechen, der Heilige Geist und die Inspiration der Bibel, das hatten wir schon mal kurz angesprochen, in der Bibliologie, und es gibt viele Themen, und da bitte ich euch, beschäftigt euch damit. Es ist ganz wichtig zu wissen, mit wem bin ich erfüllt? Wer leitet mein Leben? Wer wurde mir als Tröster gesandt? Was sagt die Bibel darüber? Und tauscht euch gegenseitig darüber aus, damit man nicht vielleicht eventuell einen falschen Gedanken trifft, sondern sprecht darüber. Sagt einander, was Gott, was der Heilige Geist euch offenbart hat in dieser Hinsicht. Denn wir wollen alle in dieser Sache wachsen und mehr wissen darüber, mit wem wir erfüllt sind. Amen. Vielleicht das Lied. Ich habe keine Lust zu beten und dann beten wir.
Ich hab heute keine Lust zu beten, können wir nicht einfach reden, irgendwo, einfach so. Denn ich hab keine Lust zu beten, doch ich brauch jemand zum Reden, der versteht, zu mir stehen. Mach ich alles richtig, tu ich, was ich kann. Nehme ich mich zu wichtig, steh ich meinen Mann. Es ist schwer zu lieben, ausharren Geduld. Soll ich kämpfen, siegen, ist es meine Schuld. Vater, du siehst in mich hinein. Mir bleibt nichts als ehrlich zu sein. Ich hab heute keine Lust zu beten. Ich hab keine Lust zu beten, doch ich brauch jemand zum Reden, der versteht, zu mir steht. Ich hab heute keine Lust zu beten, können wir nicht einfach reden, irgendwo, einfach so. Denn ich hab keine Lust zu beten, doch ich brauch jemand zum Reden, der versteht. Führen meine Fragen schließlich zu dir hin.
Recht gemacht. Voll oft in meinem Leben nicht alles glatt läuft, nicht so, wie ich es mir gedacht habe, überlegt, geplant. Trotzdem stehst du zu mir und da bist du mir nahe. Danke dir, Papa. Ich danke dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast, als du deinen Sohn zu dir genommen hast. Du hast uns den Tröster gesandt und er ist wirklich da. Oft betrüben wir den und wollen einfach wir nicht hören und dann sind wir am Heulen und sagen, warum hast du uns verlassen? Vater, verzeih uns diese Eigensinnigkeit. Verzeih es mir. Erfüll mich mehr und mehr mit deinem Geist, dass wir wirklich tätig sein können an deinem Wort, an deinem Reich. Schenk uns Kraft und Mut in dieser Welt der Maskerade mittlerweile, einfach unser Christsein zu leben, wie du es für uns gedacht hast. Ermahne uns durch deinen Heiligen Geist. Lehre uns, ermutige, zeige uns auf meine Fehler, damit wir den geraden Weg zu dir gehen. Auch wenn es oft schmerzhaft für uns ist. Befehle uns in deine Hände und bitte dich um deinen Segen für diese neue Arbeitswoche mit vielen Herausforderungen, die auf uns auch prasseln. Herr, dass du jeden Einzelnen in deine Hand nimmst, bitte ich dich, und dass du jedem Einzelnen nahe bist, der heute hier ist und auch der heute nicht da sein konnte. Ich bitte dich um dein Segen und dein Durchtragen. Zu deiner Ehre, Papa. Amen. Amen.
Ja, jetzt haben wir es 5 vor. Also ich will mich nochmal entschuldigen. Ich habe Johnny 20 Minuten mindestens abgeluchst.